Danke für den Lobpreis. Wunderschön. Ja, Gott loben zusammen. In allen Sprachen, allen Nationen. Das ist himmlisch. Ja, ich wollte heute über ein Thema reden. Ich glaube, das habt ihr schon irgendwie in euren Ankündigungen. Und zwar, wie wir mit dem Stachel leben, den Gott uns zumutet oder zutraut. Und bevor ich über das Thema rede, würde ich gern so einen Gedanken vorausschicken. Und zwar, dass wir uns kurz Gedanken machen über unsere Lebenswunder. Ich nenne das jetzt einfach Lebenswunder. Also Dinge, die in unserem Leben einfach wunderbar waren. Ihr kennt mich, viele kennen mich. Ich bin ein totaler Beispieltyp. Da bin ich wahrscheinlich von Theo Lehmann geprägt. Ich liebe Beispiele. Wir brauchen eigentlich, das Leben bringt so viel mit. Deswegen werde ich heute ganz viele Beispiele nennen von dem, was ich eigentlich meine. Und ich würde mich freuen, wenn wir nachher darüber ins Gespräch kommen würden. Also Lebenswunder. Was meine ich mit Lebenswunder? Ich mache mal ein Beispiel oder zwei. Ein meiner größten Lebenswunder war das Jahr 1989. Wir haben in Hof gewohnt, aber ich habe am Wochenende immer bei einer Familie verbracht. Die haben genau am Grenzstreifen gelebt. Ich habe da gespielt. Die Mauer war mein Spielplatz. Wir waren natürlich auf der Seite der Guten und konnten dann so rüberwinken. Aber ich habe das ganz nah mitgekriegt. Ich war damals 12. Meine Mutter hat in einem Dorf gearbeitet, es hieß Mödlereuth. Das war genau durch das Dorf, war die Grenze. Und da waren Familien getrennt und dieses emotionale Getrenntsein. Und man ist da nur, da ist so eine Mauer. Das hat mich total geprägt. Und dann kam 1989. Wir sind damals noch mit der Familie nach Ungarn gefahren, ohne zu denken, dass 3 Wochen später die Grenze fällt, die Mauer fällt. Das war aufregend. Ich hatte einen in meiner Klasse, der ist damals mit dem Heißluftballon von Osten rüber geflogen. Also es war irgendwie alles so ein aufregendes Thema. Aber dass jetzt plötzlich die Mauer wirklich fällt, das war irgendwie wunderbar. Dann kamen die Prager Flüchtlinge. Wo kamen die als erstes an? Nach Hof. Wer meinen Vater kennt, der hat natürlich sofort zum Bahnhof gerannt und hat einfach alle eingesammelt, die irgendwie nicht wussten, wo sie eigentlich hin wollten. Es war eine spannende Zeit. Das war emotional wunderbar. Und im selben Sommer wurde ich noch in die Kinderklinik geschickt, weil ich hatte so ein krummes Kreuz. Und da hieß es dann, wir bereiten dich vor auf ein Leben im Rollstuhl. Das war bitter. Ich war allein. Ich weiß nicht, wie viele Tage es war, bis sie gesagt haben, wir haben uns doch geirrt. Aber diese Tage des Bangens, des Alleinseins mit dieser Diagnose umzugehen, hat gereicht, dass ich jedes Mal, wenn ich mit dem Mountainbike einen Berg hochfahre, mich unendlich darüber freue, dass ich das überhaupt machen kann. Das ist auch ein Lebenswunder. Und wer meine Geschichte kennt, viele Mainzer kennen das, ich wollte ja eigentlich schon früher ausreisen. Also ich habe ja meine Berufung gekriegt, 97, 98 und habe dann ganze 10 Jahre gebraucht, um auszureisen. Warum hat es so lange gedauert? Also einerseits habe ich mich vorbereitet, aber da war so ein Punkt, dass ich zu Gott gesagt habe, okay, ich gehe, du darfst alles von mir verlangen, aber ich gehe auf keinen Fall allein. Und es ist ziemlich kläglich gescheitert, wenn ich das selbst in die Hand nehmen wollte. Und das Lebenswunder war, ich bin dann ausgereist und habe gesagt, okay, ich ergebe mich Gott, ich gehe allein, ich werde allein bleiben, ich werde ohne Familie bleiben. Und wie ihr wisst, mein Lebenswunder sitzt jetzt hier. Also Gott hat es doch möglich gemacht, obwohl ich eigentlich die Hoffnung dafür schon aufgegeben habe. Das hat zwar 4 Jahre gedauert, aber manche Wunder lassen auf sich warten. Das sind so meine Lebenswunder. Warum erzähle ich das? Wir müssen uns unsere Lebenswunder immer wieder vergegenwärtigen. Wir müssen dranbleiben und sagen, ich darf das nicht vergessen. Weil wenn dann die Stacheln kommen, die Dinge, die schwierig sind in unserem Leben, dann brauchen wir das, wo wir uns dann erinnern, boah, aber da habe ich echt Wunder erlebt. Als Ausgleich, aber einfach als Mut machen zu sagen, okay, Gott ist gut in meinem Leben, auch wenn ich das in diesem Punkt nicht erfahre. Was sind deine Stacheln im Leben? Was sind deine unerhörten Gebete? Was sind deine emotionale Last? Ich mache mal ein paar Beispiele, die mir so eingefallen sind. Vielleicht findest du dich da wieder. Fühlst du dich vergessen oder immer wieder übersehen? Oder siehst du dich auf dem Gleis der Einsamen oder Partnerlosen abgestellt? Ist dein Stachel vielleicht die unfreiwillige Kinderlosigkeit? Gebrochen von mehreren Verlusten? Fühlst du dich unwohl in deinem eigenen Körper? Quält dich oder einer deiner Lieben eine Krankheit, die dich immer mehr einzuschränken droht? Gibt es Dinge aus der Vergangenheit, die dich zutiefst belasten? Schuld, die du dir selbst nicht vergeben kannst oder anderen nicht vergeben möchtest und dich quält wie so ein Dorn im Fuß? Vielleicht kämpfst du auch damit, dass du so viel schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du eigentlich keinem mehr vertrauen möchtest. Und es ist dann so wie so ein Dorn des Misstrauens, der immer wieder so piekst. Oder wurdest du vielleicht sogar von einem Freund, von einer Freundin, einem Kollegen ungerecht behandelt, verleumdet, gar verraten, sodass dich das Gefühl von Bitterkeit oder manchmal regelrecht Hass zu dominieren droht? Oder Kinder, die auf den falschen Weg geraten und deine Gebete scheinbar nur bis zur Decke reichen, die dich einfach nicht in Ruhe lassen? Oder es legt sich immer wieder so ein Schleier der Depression über dich, wie die Jahreszeiten. Sie kommen und gehen. Oder du lebst deinen Lebenstraum und plötzlich bricht er zusammen. Ein Pilot, der plötzlich eine Sehschwäche kriegt. Oder was bei uns immer passiert, Missionare, die die Tropentauglichkeit nicht bestehen. Dann war es aus mit Missionarsein. Runter vom Feld. Sie dürfen nicht mehr ausreisen. Das sind so ein paar Beispiele. Was ist das, was dich Pi sagt, wo du enttäuscht bist von Gott? Wo du immer sagst, es wäre doch nicht so schwer für dich, Gott, diese Last von mir zu nehmen. Aber er tut es nicht. Gebete, die scheinbar nicht gehört werden. Ich möchte euch hineinnehmen in meine Stachel. Ein Stachel. Ich habe euch erzählt, ich bin an der Grenze aufgewachsen. Oben waren wir abgeschnitten von Sachsen, rechts abgeschnitten von der Tschechoslowakei. Unsere Kindheit war total behütet. Wir kamen ja auch nicht wirklich weg. Und ich war 15, aber ich war echt noch richtig Kind. Und ich hatte viele Freunde und ein Freund, also nicht mein Freund, sondern ein Freund aus meiner Klasse, der hat zu meinem Leben dazugehört. Wir saßen jahrelang nebeneinander und sagten, boah, wir machen das Abenteuer. Wir kämpfen uns durch bis zur Oma. Das waren eigentlich nur 3 Dörfer weiter, aber das war für uns das Abenteuer. Und wir treffen uns an dem Ort und er kam nicht. Er wurde vom Zug überrollt und war sofort tot. Das war heftig. Ich habe mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, ich kann nicht atmen. Nimm diesen Schmerz von mir. Es ging so weit, dass ich regelrecht mit Gott gehadert habe, gesagt, und wenn du es nicht tust, dann bringe ich mich um. Es war was, wo ich das Gefühl habe, ich hatte auch so eine Schuld. Ich meine, als Pastor dachte ich, wir saßen jahrelang nebeneinander. Ich habe den nicht von Jesus erzählt. Ich dachte, als Pastorentochter müsste man mir das ja ansehen. Und diese Schuld, nicht zu wissen, was jetzt mit ihm ist, das war richtig heftig. Es sind danach noch 3 andere aus meiner Klasse durch Unfälle ums Leben gekommen. Das hat mich nicht so tief getroffen. Der Absturz, der war tief. Das ist jetzt 28 Jahre her. Die Trauer ist weniger geworden, aber der Schmerz ist nicht weg. Es ist ein Dorn, der mich piesackt. Immer mal wieder mehr. Auch nach 28 Jahren Ringen habe ich keine Antwort von Gott. Es ist genauso sinnlos wie am ersten Tag. Das ist ein Dorn. Der zweite Dorn, manche kennen es, 2000. Ich war eine Zeit mit Volker Janssen zusammen, das wisst ihr. Und ich hatte gerade meine Berufung, meine starke Berufung. Ich gehe nach Argentinien. Und er hatte gerade seine erste Transplantation hinter sich, Muskovisitose, nicht viel Lebenserwartung. Und wir haben gekämpft. Gott, gib uns eine Lösung. Gesagt, wenn ich nach Südamerika gehe, das ist für mich Todesurteil. Und er hat recht, in Südamerika kann diese Krankheit gar nicht behandelt werden. Aber meine Berufung war so stark, wo ich sage, wenn ich jetzt das gute Leben hier wähle, Gott wird mich nicht aus dem Himmel schmeißen, aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, ich gehe an meiner Berufung vorbei. Ich habe nicht das Leben gelebt, wozu ich bestimmt war. Und wir haben da keine Lösung gekriegt. Und es war so ein Dorn, der sich immer wieder wiederholt hat im Leben, wo ich einfach immer wieder in Situationen kam, wo Gott keine Lösung schenkt. Das kennt ihr bestimmt. Wir hadern und denken, da muss doch irgendwie was. Es gibt keine Lösung. Der Dorn der Verwirrung, oder ich denke, das war irgendwie so ein Unsinn dieses Sommers, immer wieder an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, Gott, du könntest doch eine Lösung schenken, aber du tust es nicht. Und noch ein drittes Beispiel. Mit der Geburt mit der Schwangerschaft vom Felix, unserem Jüngsten, habe ich diese Schilddrüsenunterfunktion gekriegt, manche wissen es auch. Und eigentlich hieß es, mit der Geburt ist alles vorbei. Und als der Felix auf die Welt kam, ein paar Monate später, ist es immer schlimmer geworden. Ich habe innerhalb von einem Monat 20 Kilo abgenommen. Ich war wirklich nur noch so ein Spargel. Sieht man leider nicht mehr. aber ich habe komplett alle meine Kraft verloren. Und ich habe mit Gott gehadert und habe gesagt, Gott, nimm mir diesen Stachel des Schwachseins weg. Kennt die Geschichte in Paulus? Dreimal hat er darum gebeten. Ich habe dreimal mit Gott gekämpft. Und ich habe denselben Vers gekriegt. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es war nicht die Antwort, die ich wollte. Ich gesagt habe, Gott, es macht doch für dich auch keinen Sinn. Wenn ich ins Gefängnis gehe, total schwach, was soll das denn? Also so dieses Handeln und bitte es dir doch nicht mal anders überlegen. Gott hat gesagt, okay, du gehst ins Gefängnis und ich mache den Rest. Die geistlichsten, tiefsten Begegnungen habe ich in dieser Zeit gehabt. In tiefster Schwachheit, wo Gott sagt, okay, ich gebe dir im letzten Moment, hat er mir den Bibelvers gegeben, worüber ich reden soll. Es ist besser geworden, aber ich bin nie wieder zu meinen Kräften zurückzukommen. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich schaffe den Abend nicht. Trauer, Enttäuschung, Unverständnis, das sind meine Stacheln. Was sind eure? Gott in seiner Allmacht handelt nicht immer so, wie wir das wollen, wie wir es uns wünschen. Er mutet uns mitunter Schweres zu. Wie können wir daran reifen? Das habe ich mich gefragt. Was soll das? Und in dieser Frage bin ich regelrecht über eine Person in der Bibel gestolpert, die mir da eine ganz wunderbare Antwort geschenkt hat. Es geht um Judah, den vierten Sohn von Jakob, der genauso ungeliebt und wenig wertgeschätzt war wie seine Mutter Lea. Die Söhne seiner Tante Rahel, Benjamin und Josef, das waren die Lieblingskinder. Die waren von seinem Vater bevorzugt. Und die Bibel sagt auch in 1. Mose 37, das kennt ihr wahrscheinlich auch, 37, 3 und 4. Jakob aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Judah hasste seinen Bruder Josef. Er hasste es, immer wieder übersehen zu werden. Der Neid hat ihn fast aufgefressen. Und jede Zuwendung vom Vater zu Josef hat ihn wie so ein Stachel immer wieder gepiesackt. Immer wieder daran erinnert, wie ungeliebt und übersehen er doch ist. Und in seiner jugendlichen Impulsivität, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, will er Josef umbringen. Den Plan schon geschmiedet. Schlussendlich haben sie ihn verkauft, aber Hauptsache, der ist weg. In der Hoffnung, dass der Stachel damit auch weggeht. Das erinnert mich ganz arg an unsere Strafgefangenen. Wie viel unserer Frauen sind im Gefängnis wegen impulsiven Handlungen? Sie wollten sich selbst ihrer Last entledigen und oft impulsiv handeln. Und es erinnert mich auch an mich, an uns, wie wir immer wieder versuchen, uns selbst der Last zu entledigen. Vielleicht dachte er, oh, dieser Mensch, der hat mir so viel Leid angetan, ich habe ein Recht darauf, ihn zu hassen. Ich habe ein Recht darauf, ihm Böses zu wünschen. Ich habe ein Recht darauf, ihn nicht Gutes zu wollen. Oder auch, wenn Gott mir schon keinen Partner schenkt, dann kann er ja wohl nicht von mir erwarten, dass ich auch noch Abstinenz lebe. Dieses mit Gott hadern und sagen, ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Andere Momente, wo wir Gott einfach unser Misstrauen aussprechen. Ich denke, jeder kann da für sich da einfach das Thema wählen, wo wir sagen, okay Gott, da kümmere ich mich jetzt mal lieber drüber. Die biblischen Wahrheiten sind, Gott ist Gott und wir sind Geschöpf. Er ist allmächtig, nur er kennt das große Mosaikbild. Wir sind nur ein kleines Teil. Wir sind ein wichtiger Teil, aber wir sind ein kleiner Teil. Und es tut uns schwer, unseren Platz einzunehmen. Unseren Platz als Geschöpf. Es tut uns manchmal, fällt es uns sehr schwer, nicht die Bestimmer sein zu dürfen. Oder geht es nur mir so? Und die zweite Wahrheit, die ich in der Zeit so gelernt habe, ist, Tod, Krankheit, Schmerz und Tränen sind keine Erfindung Gottes, sondern Folge der Sünde. Gott hat die Macht, Krankheiten zu heilen, um Glauben zu schaffen. Aber ich denke, nicht immer ist es sein Wille oder sein Interesse. Vielmehr glaube ich, dass Gott uns Lasten auferlegt, zumutet, zutraut, weil er möchte, dass wir reifen, dass wir treue Gläubige sind, die auch durch Prüfungen bewährt sind. Wenn wir alles von diesem Leben erwarten, im Sinne von, das ist ja das Einzige, was ich habe, dann haben wir Gottes Sicht der Dinge überhaupt noch nicht verstanden. Unser Leben ist nur der kleine Anfang von dem großen Ganzen. Erst nach diesem Leben wird all unser Mangel wirklich vollkommen gestillt. Und darauf sollten wir unser Augenmerk legen, auf die Ewigkeitsperspektive. Gehen wir zurück zu Juda. Zusammen mit seinen Brüdern entscheidet er ja dann, Josef zu töten, verkauft ihn schließlich und er wird Sklave. Hauptsache, sie haben ihn los. Über die Folgen, wie es seinem Vater damit gehen könnte, das scheint ihm eigentlich egal zu sein, oder? Wir lesen davon überhaupt gar nichts. So in dem Sinne, geschieht dem gescheit recht, wenn er den Josef so verhätschelt. Danach hören wir ziemlich wenig von Juda. Wir hören mehr, der Fokus der Geschichte ist mehr auf Josef, der so als integrer, gottesfürchtiger Jugendlicher viel Vertrauen von den hohen Persönlichkeiten in Ägypten gewinnt, immer wieder ungerecht behandelt wird, im Gefängnis gesteckt wird, wir kennen die Geschichte, vergessen wird und dann doch wieder zur rechten Hand des Pharaos wird. Wir lesen, wie alle in Hungersnot gefallen, nur Ägypten nicht, weil er da einfach vorgesorgt hat. Wir lesen, wie die Brüder von Josef nach Ägypten ziehen, um Getreide zu holen. Und sie stehen vor Josef, erkennen ihn aber nicht. Josef erkennt sie. Und was macht er? Er stellt ihnen eine Prüfung, will wissen, sind die immer noch so böse wie damals? Stellt sie auf die Probe und sagt, nach dem nächsten Besuch, ihr habt doch noch einen Bruder, bringt ihr den Kleinsten mit, den Benjamin. Und jubelt ihn dann so einen silbernen Kelch unter und möchte ihn als Sklave behalten. Und was jetzt kommt in der Geschichte, das habe ich jahrelang überlesen, das fasziniert mich total. Und zwar geht es dann weiter in 44, 34. Judah tritt aus der Gruppe seiner Brüder heraus und bittet an Benjamins Statt, versklavt zu werden. Wieso macht er das? Wieso ist er plötzlich bereit, für seinen Bruder Benjamin sein Leben aufs Spiel zu setzen? Weil er Benjamin so lieb hat? Nee. Benjamin ist das Einzige, was seinem Vater von Rahel übrig geblieben ist. Benjamin ist der Sohn, der Lieblingssohn, der Sohn des Vaters. Wir hören davon, dass Jakob seinen Kleinsten auf keinen Fall, nicht keiner geringsten Gefahr aussetzen wollte. Er hat Josef heiß und innig geliebt. Wir gehen davon aus, dass er Benjamin sogar noch mehr geliebt hat. Also wenn es nicht die Liebe war, warum war es dann? Und da lesen wir 44, 34. Sagt Judah, denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich bin nicht fähig, das Unglück auszuhalten, das meinen Vater überkommen würde. Er will sein Leben opfern für seinen Bruder, den er nicht lieb hat, aus Liebe zu seinem Vater. Da war eine Veränderung. Als er den Josef ans Messer geliefert hat, da war es ihm eigentlich egal, was sein Vater spürt. Aber hier, da haben die Tränen seines Vaters ihn zu so einem Schluss hingebracht. Es ist nicht die Liebe zu Benjamin, die Liebe zum Vater. Die reife Judah sehen wir in der Liebe zu seinem Vater, die ihn dem Groll gegenüber seinem bevorzugten Bruder überwinden lässt. Ist das Gefühl vom ungeliebten Sohn weg? Nee, überhaupt nicht. Aber es hat die Macht verloren. Er kann nun diese Last aushalten und gibt seinen drängenden Emotionen, Benjamin etwas Böses antun zu wollen, einfach keinen Raum mehr. Und ich glaube, da ist der Schlüssel von unserer Reife. Wenn wir auf Gott gucken und auf die Tränen, auf seine Tränen und die uns bewegen, dann können wir die Stachel in unserem Leben aushalten. Die Liebe zu unserem göttlichen Vater bewegt unsere Herzen und macht uns fähig, selbst unsere Feinde zu lieben. Durch meine Arbeit im Frauengefängnis würde ich immer wieder gefragt, wie kannst du eigentlich zu diesen Monstern gehen? Und ich muss zugeben, dass die ein oder andere Geschichte der Frau mich schon auch schaudern lässt. Wenn eine Mutter ihr Neugeborenes in der Tüte steckt und den Hunden auf den Müll zum Fraß gibt. Und eine Mutter ihre Kinder verkauft, damit sie das Wohlwollen von ihrem Freund nicht verliert. Oder eine Frau, die ihren Mann durch einen Fleischwolf dreht. Das lässt mich nicht kalt. Viele der Frauen, denen ich begegne, scheinen überhaupt nicht liebenswürdig. Manchmal würde man sogar behaupten, sie wären der Liebe nicht wert. Aber ich kann ganz von Herzen sagen, ich habe sie echt lieb gewonnen. Warum? Nicht, weil ich so toll bin, überhaupt nicht. Sondern weil Gott mir in diesen Zeiten, in diesen Jahren seine Tränen gezeigt hat über diese Frauen. Und wie er um sie weint und wie er für sie leidet und wie er für sie am Kreuz gelitten hat. Und wenn ich dann so die Stacheln in meinem Leben angucke, dann weiß ich, dass Gott auch in meinen schweren und enttäuschten Momenten und in meinen offenen Fragen, da ist er einfach da. Alle paar Jahre, wenn ich im Heimatdienst bin, gehe ich auf dieses Grab von diesem Freund aus der Kindheit. Die Trauer überwältigt mich immer wieder. Aber ich habe immer noch keine Antworten. Aber Gott ist da und ich fühle mich von ihm umarmt und sagt, es ist alles gut. Aber ich habe keine beantworteten Fragen. Der Schmerz ist da, aber Gott auch. Die Reife im Glauben ist aushalten können, auch wenn wir nicht verstehen. Uns an die Wunder zu erinnern, die Gott schon in unserem Leben getan hat. Und das, ich denke, die reife Liebe zu Gott, die hilft uns, ein ganz besonderes Leben zu führen. Unglaubliches zu leben, nämlich unsere Feinde zu lieben. Dass andere überhaupt nicht fähig wären. Dass wir Frieden finden von unerfüllten Wünschen, dass wir Ungerechtigkeit aushalten. Ja, dass wir sogar fähig sind, Abstinenz zu leben und dabei glücklich sind. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich freue mich, wenn all der Mangel weg ist. Ich freue mich, Gott zu begegnen. Und ich möchte mit einem Satz enden, den Volker, der ja leider vor ein paar Jahren gestorben ist, gesagt hat. Durch meine Krankheit leide ich sehr in diesem Leben. Und ich muss auf viel verzichten. Aber umso schöner wird der Himmel für mich sein. Amen.